Wir sind jetzt Anfang der 90er, ne?
Ja.
Anfang der 90er. Und ab Ende der 90er ging ja diese sehr populäre Phase los.
Ja, bis dahin aber vergeht noch eine lange Zeit, in der ich parallel inszeniere.
Genau, also wir sind jetzt in der Zeit, in der du primär inszenierst.
Naja, sagen wir mal so, der markanteste Einschnitt in dieser Phase ist 1992 mein Examen. Ich habe dann tatsächlich auch auf Druck der Hochschule, die ja immer noch da war, beschlossen, ich mache das jetzt.
Also du hast ja Regie studiert dann zu dem
Zeitpunkt. Nein, es ging um die Musikhochschule.
Das war das, ja, okay.
Die Musik, die Schauspiel- und Regiegeschichte habe ich dann später gemacht. Das kam dann später hinzu. Ich habe dann mich angemeldet zum Examen. Die Schule wollte mich loswerden. Ich musste eine Zwischenprüfung machen, die ich aber bestanden habe. Und dann wurde mir auferlegt, innerhalb der nächsten verbleibenden 2 Semester alle Scheine zu machen. Und ich habe alle theoretischen Scheine auch gemacht, und zwar auch gut. Also ich habe die meisten mit sehr gut abgeschlossen. Es gab nur 2 Scheine, die ich nicht gut abgeschlossen habe. Das eine war Harmonielehre. Da war ich einfach total aufgeregt und habe eine 3, glaube ich, bekommen. Und das zweite war, wie genannt, das Klavier. Weil ich habe gehasst, Klavier zu spielen. Klavier war aber Pflichtfach. Und der Dozent, bei dem ich war, Professor Hähnel, der wusste, dass ich keinen Bock hatte. Und deswegen hatten wir eine Zweckehe. Und wir waren beide wirklich froh. Ich weiß noch, das war die letzte Prüfung, die ich machen musste, um zum Examen zugelassen zu werden. Und ich spielte den Tanz der Puppen von Schostakowitsch und brach mittendrin ab und sagte, mehr kann ich nicht. Und dann hat er gelacht.
Aber welchem Instrument spieltest du das?
Also ich habe auf dem Klavier den Tanz der Puppen von Schostakowitsch gespielt. Da, 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 da. Und die Sonatine von Beethoven. Beethoven habe ich noch durchgehalten bis zum Schluss. Aber Tanz der Puppen war mir zu anstrengend. Ich habe dann mittendrin aufgehört, einfach so die Tasten gehauen und gesagt, so, mehr kann ich nicht. Und dann ist der Dozent...
Stimmte das aber auch? Oder
das stimmte auch. Das stimmt. Ich hatte auch nicht geübt. Es war mir scheißegal. Und dann ging Professor Hähnel mit, ich weiß nicht, wer es damals war, der Dekan, ging raus, berieten sich, kamen rein und grinsten und sagten, ja, wir wollen Ihnen das Examen nicht vermasseln, Sie kriegen eine 4 und damit haben Sie bestanden. Und dann sagte ich, oh Gott sei Dank, dann muss ich ja nie mehr wieder Klavier spielen. Und dann sagte Professor Hähnel in seinen Bart hinein, und wir müssen uns das nie mehr wieder anhören. Und das war das Agreement.
Welche Instrumente musstest du denn noch so während des Studiums spielen? Also du wolltest ja eigentlich nur Schlagzeug spielen immer, aber du wirst ja dann mit anderen Instrumenten konfrontiert gewesen sein.
Nein, du musst, wenn du Hauptfach Schlagzeug hast, noch ein zweites Harmonieinstrument spielen. Das kann in Zweifelsfällen, in seltenen Ausnahmefällen Gitarre sein, also Polyphon oder Klavier. Und Klavier war das Instrument der Wahl und deswegen war das ein Pflichtinstrument. In Holland war es anders. Ich hatte mich in Holland für Komposition und Schlagzeug beworben und für Komposition musst du dann nicht nur Pflichtfach, sondern du musst auch gut Klavier spielen können. Du musst auch 4-stimmigen Choralsatz, Harmonielehre, Kontrapunkt, alles aus dem FF können.
Du hast ja dann später auch noch andere Instrumente gespielt. Also du spielst ja durchaus auch zwischendurch Gitarre.
Ja, ich habe immer als Kind schon jedes Instrument versucht zu lernen und habe das dann auch bis zu einem gewissen Grad geschafft.
Und die Sprachen hast du auch viele gelernt. Wann ging das los? War das auch in der Phase, dass du nebenbei gesagt hast, ich mache jetzt zusätzlich dazu, dass ich studiere, inszeniere, auf der Bühne stehe und durch die Gegend fahre, mache ich jetzt auch noch spaßeshalber irgendwie einen Sprachkurs?
Nee, meine Leidenschaft für Sprachen, die ist eigentlich früher schon entstanden. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und hatte eigentlich auch noch eine dritte Muttersprache, das war nämlich Holländisch. Denn ein Teil meiner Familie wohnt in Holland und wir sind oft zu dieser Familie gefahren, mein Cousin, meine Cousinen, meine Cousins und meine Tante und mein Onkel, die lebten in Holland und weil mein Cousin immer, der war großer Comic-Fan, seine Comics gelesen hat, habe ich eben diese Comics mitgelesen und die waren auf Holländisch. Und so habe ich recht früh schon angefangen, Holländisch lesen und schreiben zu können und auch eben Holländisch zu sprechen. Und daraus ist dann so ein bisschen ein Fable entstanden. Ich war dann auf der Schule, habe Englisch gelernt und Latein. Und daraus ist so ein Fable entstanden, wie so ein innerer Wettbewerb, immer mehr Sprachen zu lernen. Weil es gibt etwas, was ich nicht mag. Das ist, in einem fremden Land zu sein und die Sprache nicht zu verstehen. Und ich kannte das schon. Ich hatte nämlich als Naseweiß, früher auf den Fahrten in die Türkei, immer die Aufgabe, die kyrillischen Schilder in Bulgarien zu übersetzen. Ab Serbien wird ja in Ex-Jugoslawien Kyrillisch geschrieben und in Bulgarien gänzlich wird alles auf Kyrillisch geschrieben. Und ich war dann zuständig, das zu übersetzen und habe dann mir ein Russischbuch gekauft und Russisch gelernt. Also im Selbststudium, autodidaktisch, habe ich Russisch gelernt, mindestens zu lesen und konnte dann die Schilder entziffern und lesen, Istanbul, 350 Kilometer, die Familie ist in Jubel ausgebrochen und ich war natürlich stolz wie Oscar, dass ich derjenige war, der das entziffern konnte. Und diesen Wettbewerb habe ich dann eben auch übertragen, auch ganz viele andere Sprachen, weil ich es unglaublich schön fand, in einem Land, in dem eine fremde Sprache gesprochen wird, diese Hieroglyphen zu entziffern. Ich finde das heute noch toll, das Erlebnis, in einen Asialaden zu gehen, eine Packung zu nehmen und das, was koreanisch da drauf steht, lesen zu können und zu merken, da steht Hühnersuppe drauf und nicht zu denken, was ist das?
Das ist super, ja. Das kann ich mir vorstellen, diese Bilingualität, die ja dir praktisch von Geburt an mitgegeben wurde.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch den Zugang zu Sprachen erleichtert, weil man ja schon mal zwei Sprachen gelernt hat.
Ja, da gibt es natürlich noch mehr Gründe, ne? Also der eine Grund ist das, der zweite Grund ist, dass ich das Glück habe, zwei unterschiedliche Sprachstämme zu beherrschen. Also es gibt das Türkische, was dem Sprachstamm des Ural-Altaischen entstammt. Und es gibt das Deutsche, was dem Indogermanischen entstammt. Und diese beiden Sprachstämme haben sehr unterschiedliche Systeme. Also das Türkische, was auch mit dem Finnisch-Ugrischen verwandt ist und man sagt auch mit dem Koreanischen, ist eine Endungssprache. Das heißt, alle Formen, alle Deklinationen finden über Endungen statt, eine Suffixsprache. Während das Indogermanische eine Sprache ist, die sich zum Beispiel durch Hilfsverben oder durch Adverben oder durch Artikel definiert. Und diese beiden Systeme zu können, macht dich kompatibel. Also zum Beispiel Koreanisch lernst du sehr leicht und sehr schnell oder leichter und schneller, wenn du Türkisch sprichst. Ungarisch kannst du leichter sprechen, zumal es auch einige übernommene Wörter gibt im Ungarischen, wenn du Türkisch sprichst. So ist es aber mit den indogermanischen Sprachen auch. Und wenn du dann noch Latein kannst, dann hast du sowieso zu den romanischen Sprachen ganz schnellen Zugang. Und es fällt dir nicht so schwer wie jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat.
Dann steht dir praktisch ganz Europa offen, ne?
Ich kann ja auch fast alle europäischen Sprachen, bis auf die slawischen Sprachen. Ich habe jetzt Bosnisch gelernt, aber zum Beispiel Polnisch und Tschechisch, das kann ich nicht.
Polnisch ist auch Wahnsinn.
Polnisch ist eine der schwierigsten Sprachen überhaupt. Ja. Allein die Aussprache und die Häufung von Konsonanten ist so irrational, das kann man nicht. Finnisch ist noch eine Sprache, die ich mal angefangen habe zu lernen, ist aber auch sehr schwer, weil eben die Begriffe nichts zu tun haben mit dem, was du kennst. So ist es im Ungarischen zum Beispiel auch. In jeder Sprache zum Beispiel der Welt heißt Polizei irgendwas mit Polizei. Police, Politi, Police auf Türkisch. Auf Ungarisch heißt sie Rendőrség. Ja, also wenn du da Hilfe brauchst, versteht dich keiner, weil Rendőrség, da kommt man nicht drauf. Rendőr ist Ordnungshüter. Rendőrség ist Ordnungshüter.
Krass.
Ja.
Aber kommen wir mal zurück zu der Geschichte. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Also du machst das Examen an der Musikhochschule.
Genau.
Und danach, ich glaube auch, das ist sogar, glaube ich, noch im selben Jahr, hast du dann ja angefangen, Regie zu studieren.
Genau, genau.
In Frankfurt?
Genau, auch in Frankfurt auf dieser Schule.
Warum das auch noch? Du hattest jetzt ein abgeschlossenes Musikstudium. Du warst am Konservatorium in Maastricht. Du hast bereits inszeniert. Du hast Theatertourneen gegeben. Warum hast du gesagt, ach komm, ich studiere das jetzt nochmal?
Na, weil ich einfach durch das Erlebnis des Examens in Wuppertal, übrigens gibt es da noch eine kleine Anekdote nebenbei, gelernt habe, welch wichtiges Gefühl es ist, etwas zu Ende gebracht zu haben. Und dass ich ganz stolz war, alle Zweifel überwunden zu haben. Und dass das bis zum heutigen Tage für mich auch ein Nachweis dafür ist, dass ich etwas durchhalte und dass ich nicht aufgebe. Das war für mich ganz wichtig. Nur um das zu erzählen, in der Prüfung in Wuppertal, tauchte plötzlich ein Dozent auf, den ich kannte. Und zwar war das ein ehemaliger Musiklehrer von der Musikschule in meiner Heimatstadt, der verhindern wollte, dass ich in Maastricht auf der Schule genommen werde. Der mich bei dieser besagten Prüfung abgesägt hatte. Und der war nun, Christian Roderburg heißt der war nun Dozent an der Schule in Wuppertal und hatte die Macht darüber zu entscheiden, welche Note ich im Examen bekomme. Und er kündigte mir das schon an, weil wir uns im Zug begegnet sind, 2 Tage bevor er anfing, Dozent an dieser Schule zu sein, und sagte, du warst immer das größte Arschloch auf der ganzen Schule. Und da wusste ich, okay, der wird mir nichts Gutes tun. Heute nehme ich ihm das nicht übel, weil ich war vielleicht wirklich das größte Arschloch. Und dann war er auch der Einzige, der in meiner Examensprüfung mir eine 3 gegeben hat, während ich von allen anderen eine 1 bekommen habe. Und so mein Durchschnitt auf, ich glaube, 1,3 gefallen ist. Hätte ich eine glatte 1 gehabt, hätte ich das Konzertexamen machen können. Ich hätte also Solist werden können. So bin ich nur Orchestermusiker geworden, was mich sehr geärgert hat, weil ich den Anspruch hatte, eine 1 zu kriegen. Also eine glatte 1 zu bekommen. Ja, das war der Einschnitt. Dann kam eben das Examen am 30. Juni 1992, der Tag, an dem ich das Rauchen aufgehört habe, weil ich beschlossen habe, jetzt beginnt eine neue Ära, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Und tatsächlich war das auch das Ende dieser sehr wilden Leidenszeit, in der ich ja gebeutelt war, auch von großen Ängsten, in der ich diese Zitteranfälle immer wieder hatte, die Depressionen, die Phasen, in denen ich mit meinen Eltern nicht gesprochen hatte, das ganze Chaos, das ging so langsam dem Ende entgegen und ich wurde ruhiger und ich wurde auch zuversichtlicher, dass ich meinen Weg eigentlich schon gefunden hatte. Und deswegen war ein Teil dieses Weges für mich jetzt auch machbar und wichtig, diesen Weg zu gehen, nämlich das Schauspiel ernster zu nehmen und als Schauspieler auch erfolgreicher zu sein, als ich es aus meiner Sicht bis zu diesem Zeitpunkt war.
Ich finde das interessant, weil das war ja, du hast ja geschildert, dass ursprünglich dein Zugang zur Musik halt einfach war, du hattest diese Freude daran, einfach Musik zu machen. Und einfach dieser Moment des Spielens, dieses auch physisch was von sich werfen, wenn man aufs Schlagzeug haut und so weiter, dass das etwas war, was dich so bereichert hat. Und nun ist es aber so, du schließt dieses Studium ab und schließt dieses Kapitel vorerst. Und sagst, okay, ich bin jetzt damit fertig. Also da ist dann wirklich der akademische Weg zu Ende. Und dann geht es auch nicht mehr darum, dass das Spielen an sich Spaß macht, sondern dann fokussierst du dich auf was anderes. War das ein Sinneswandel?
Das war Eingebung. Also ein Sinneswandel war es nicht. Und ich würde heute sagen, es war eigentlich die Vorstufe einer Entwicklung, die sich bis zum heutigen Tage fortsetzt. Nämlich, dass sich die Aufträge, die ich erhalte durch meine Intuition, immer phasenweise ergeben und abwechseln und niemals im Weg stehen. Und das war damals schon so, dass die Phase der Musik zu Ende gehen musste, damit die Phase der Regie erstmal anfangen konnte. So wie die Phase der Regie zu Ende gehen musste, damit die Phase des Schauspiels oder des Schreibens beginnen konnte. Und ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass das so war, weil ich immer sicher war und zuversichtlich sein konnte, dass irgendetwas das schon regeln würde. Und so war das eine Eingebung. Ich wusste, okay, diese Phase ist jetzt vorbei. Und so ging sie auch vorbei. Das Spielen in Bands, das Musizieren hörte auf. Ich habe mit dem Examenstag erstmal fast 10 Jahre keine Musik mehr gemacht. Was am Anfang erschreckend war, weil ich dachte, hat mir die Musikhochschule irgendwas kaputt gemacht? Hat sie meine Leidenschaft zerstört? Bin ich mehr Dienstleister geworden und Pflichterfüller als jemand, der sich selbst verwirklichen wollte? Aber es war schlicht und einfach so, dass mein Wille, mein Drang, meine Leidenschaft für die Musik erstmal befriedigt und abgearbeitet war und vollkommen und fertig. Und dann eine neue Leidenschaft, mich auszudrücken, eben durch die Regie, durch das Schauspiel, was ein bisschen nebeneinander passierte, aufwachte und mich bestimmte und auch die ganze Zeit, in der ich dann eben bis zu den Engagements in Bochum, in Oberhausen, in Bremen gearbeitet habe, meinen Weg auch weiter begleitete.
Jetzt hattest du zu dem Zeitpunkt, als du das Regiestudium begonnen hast, ja schon inszeniert.
Ja.
War das dann so eine Situation, wie du sie am Anfang auf der Musikschule erlebt hattest, wo du so dachtest, so, ich kann doch gewisse Bruchteile schon, wieso muss ich jetzt bei Null anfangen?
Nein, auch da war es ähnlich wie beim Musikstudium. Ich war ja nie regulärer Student. Ich bin ja immer ein Überspringer gewesen. Ich war an der Musikhochschule vielleicht in 10 Stunden, ja, wo ich dann bei Professor Hesse, den ich sehr schätzte und immer noch schätze, Musiktheorie gelernt habe. Und dann habe ich schon die Abschlüsse gemacht. Also ich habe relativ viele Dinge übersprungen. Man musste 4 Semester Harmonielehre machen und ich habe direkt die Abschlussarbeit geschrieben. Oder man musste bei Musikgeschichte, ich glaube, 2 Semester machen. Ich bin zu 2 Stunden gegangen, habe direkt die Abschlussarbeit geschrieben. Also ich war nie wirklich so ein regulärer, ordentlicher Student, der von morgens bis abends an der Uni war, sondern ich hatte das große Glück und die die Gabe, für die ich sehr dankbar war, Dinge einfach auch zu können. Das begleitete mich eigentlich den ganzen Weg hindurch, mein ganzes Leben lang, dass ich bestimmte Dinge konnte, aber nicht damit angegeben habe und dachte, ey, ich bin hier, das war was anderes. Das Angeben war die Attitüde, der Rockstar zu sein. Aber die Dinge zu können, die ich machen wollte, das war für mich gegeben. Und daran habe ich auch nie gezweifelt und damit musste ich auch nie angeben, weil das war, um den Begriff nochmal einzubringen, meine Heimat. Da war ich zu Hause. Ich wusste, wenn es etwas gibt, was ich kann, dann ist es Musik. Wenn es etwas gibt, was ich kann, dann ist es Regie. Wenn es etwas gibt, das ich kann, dann ist es Schauspieler zu sein oder Schriftsteller zu sein. Und wenn ich das Bewusstsein hatte, dann musste ich das auch nicht kundtun oder damit hausieren gehen. Ja, und so wechselte sich das eben ab und so war das für mich eine Fügung. Und im Regie- und Schauspielstudium war es eben auch so, dass das pro forma war. Ich war da eingeschrieben und habe dann am Ende die paritätische Prüfung gemacht vor einem Gremium, das der heute nennt man es ZAV, damals war das die Zentrale Bühnen- und Filmverwaltung oder Vermittlung, und da konnte man eine paritätische Prüfung abgeben vor drei Juroren, und dann hatte man eben diese offizielle Anerkennung als Schauspieler und Regisseur.
Was ist diese Prüfung? Muss man dann einen Monolog aufführen?
Ja, man muss vorsprechen, vorsingen, also regulär wie bei einer Schauspielprüfung, einfach unterschiedliche Epochen auch, also ein Klassiker, ein modernes Stück, ein selbstgeschriebenes Stück und eben auch diverse Dinge, die man sonst so lernen muss. Und
was hast du gespielt?
Ich habe Kafka gespielt, ich habe von George Benson Moody's Mood gesungen, ich habe gespielt, ich glaube, einen Ausschnitt aus der, Landrieu habe ich gespielt, Tod ohne Begräbnis, die Engländer und auf den Arsch wirst du fallen, ich kann den Monolog nicht mehr. Aber ich habe diverse unterschiedliche Sachen gespielt.
Aber da hast du aus dem geschöpft, was du halt vorher schon konntest. Ne? Kafka hattest du schon gespielt, Tod ohne Begräbnis hattest du schon gespielt.
Ja.
Also das ist dieses Proforma-Ding, ne? Du bist hingegangen und hast dir praktisch, also diese Studienerfahrungen waren für dich halt immer, du konntest etwas und bist dann eigentlich nur zur Uni gegangen, um dir das bescheinigen zu lassen.
Ja, ja. Okay. Ich wollte den Nachweis haben, auch gegenüber meinen Eltern, gegenüber mir selbst, dass ich etwas geschafft habe, was anerkannt wird. Also, dass ich regulär auch etwas bestanden habe und nicht nur behauptet.
Was war sonst so in der Zeit? Dieses Studium ging 4 Jahre?
Das war auch 94, 95, 2 Jahre. Das war sehr kurz.
2 Jahre. Und dann wurdest du, als du dieses Studium abgeschlossen hattest, kamen diese Engagements.
Mhm,
Wo wurdest du engagiert, um was zu tun?
Also ich war da dann wirklich fast durchgehend auf Tour. Ich habe nur noch gespielt. Es kamen mehr und mehr Zuschauer.
Weiterhin den Bericht für eine Akademie?
Nee, ich war da schon mit den Einpersonenstücken unterwegs. Also die Antrittsrede der amerikanischen Päpstin habe ich bis 92 gespielt. 93 kam Woody Allen, 94 habe ich angefangen, Edgar Allan Poe zu spielen. Die Tigergeschichte kam dann, glaube ich, 95. Und ich habe überall gespielt, in jeder Stadt, die du dir vorstellen kannst. In Sindelfingen, in Böblingen, in Konstanz, in Stuttgart, in Rosenheim, in Passau, in München, in Landshut, in Karlsruhe, in Freiburg, wo die Kulturbörse war, was wichtig war, um Anschluss zu finden an andere Veranstaltungsstätten. Aber auch in kleinen Dörfern wie Weißweil, direkt an der französischen Grenze, am Kaiserstuhl. Zunehmend auch im Ausland, in Frankreich, auch mit dem Ensemble zusammen. Wir hatten damals mit dem Ensemble auch dann wieder im Zuge der Wiedervereinigung die Verwandlung von Franz Kafka inszeniert, als ja so ein bisschen als Stasi-Märchen. Die Familie von Gregor Samsa war nämlich allesamt unterwandert von der Stasi. Und Gregor Samsa hat was Heimliches getan und die sind ganz schlimm daran verzweifelt, dass sie nicht wussten, was er macht. Und dann kam eben ein Stabsoffizier oder ein Offizier der Stasi, das ist der Mann, der zu dieser Familie kommt, um Gregor Samsa davon zu überzeugen, doch nun endlich aus dem Zimmer zu kommen, weil er nichts zu befürchten habe. Und das haben wir so inszeniert, dass die Zuschauer in der Schlange vor der Kasse stehen mussten am Theater und zwei uniformierte Kassierer abgewägt haben, ob ihnen das Gesicht passt und ob sie rein dürfen in die Vorstellung oder ob sie sich nochmal hinten anstellen müssen. Also Willkür. Und das hat totalen Spaß gemacht, weil die Leute haben das auch mitgemacht. Also sie haben sich wirklich in einer Zweierreihe aufgestellt bis auf die Straße hinaus und wer zurückgewiesen wurde, ist auch zurückgegangen. Also da hast du wirklich gesehen, so funktionierte Diktatur.
Ja, Theater, das nicht am Ende der Veranstaltung und auf der Bühne aufhört, das war ja dann später auch nochmal bei deiner Inszenierung in Konstanz ein Thema.
Aber ja, wir haben das damals schon im Ensemble, das Kammerensemble hieß es, dann hat auch einen eigenen Namen bekommen, immer weiter perfektioniert und beeinflusst natürlich auch durch meine größer werdende Erfahrung an wirklichen Theatern, habe ich auch mehr und mehr Wege gefunden, ein gültiges, qualitativ hochwertiges, alternatives Theater zu machen, was zum Beispiel später ja auch an Bochum, am Schauspiel aus Bochum, in Zürich oder sonst wo ja auch stattfand. Also da wurde das Theater ja auch immer mutiger und löste sich von traditionellen Vorgaben. Aber meine Einflüsse waren noch andere. Also ich war bei Wessis in Weimar von Ralf Hochhuth, inszeniert von Einar Schläf, wo Texte zerstückelt wurden und im Chor gesprochen wurden, wo Nacktheit mittlerweile so inflationär war, dass die Leute gähnten. Und Werner Schröter, der King Lear in Düsseldorf inszeniert hatte, am Schauspielhaus ausgebuht wurde. Ja, das sind heute Koryphäen, Theaterlegenden. Und das haben die Leute damals nicht kapiert. Und ich sah meine Nische darin, das unabhängig zu machen und mich dem Vorwurf der Subvention nicht aussetzen zu müssen. Denn das ging immer zeitgleich einher. Sobald man Theater kritisiert hat, hieß es, die verschwenden Steuergelder für ihre Eskapaden. Das ist so abgehoben, das hat nichts mehr mit dem Geschmack der Abonnenten zu tun, das muss abgeschafft werden. Also eine frühe Form von Cancel Culture eigentlich schon, die man dort erlebt hat. Und ich habe dann angefangen, Stücke eben in meinem Mikrokosmos, ich hatte ja dieses kleine Theater, so zu inszenieren, dass Leute, die das vielleicht am staatlichen Theater nicht sehen konnten, in meiner Heimatstadt, das Theater war das piefigste Theater, was du dir vorstellen kannst. Es hatte ja die Chance ausgeschlagen, mich als Intendanten anzunehmen und deswegen eine diametrale Kehrtwende um 180 Grad gemacht und eigentlich nur noch so Schrott gespielt, ja, also so My Fair Lady und so ein Kack, während wir halt wirklich die Avantgarde-Bühne waren und wir haben Sachen gemacht, zum Beispiel habe ich von Lysistrate inszeniert, ist von Aristophanes, ich weiß es nicht, von wem es genau ist, und wir haben die Zuschauer getrennt nach Männern und Frauen. Das heißt, Männer saßen in der linken Ecke der Bühne und Frauen saßen in der rechten Ecke der Bühne. Und auch die Spielenden waren entgegengesetzt geschlechtlich gekleidet. Also die Männer trugen Kleider, die Frauen trugen Anzüge. Einfach um auch in dieses Thema, was in diesem Stück ja wichtig ist, nämlich die Geschlechterrollen und den Wechsel der Macht zwischen Geschlechtern darzustellen. Und das hat hervorragend geklappt. Und es wurde immer ausgeprägter und immer filigraner und auch qualitativ immer besser. Also ich hatte das Gefühl, durch diese ständige Inszenierungsarbeit, die ich gemacht habe, war ich irgendwann dazu in der Lage, nicht nur Texte zu verstehen, mich einzuarbeiten, zu verändern, zu steuern, sondern ich konnte auch das Drumherum so bauen, dass die Texte plötzlich in einem Kontext standen, in dem sie viel verständlicher waren, auch für junge Leute, als wenn ich sie nur bloß reproduziert hätte. Und das war eine Phase, du hast danach gefragt, in der ich halt am Stück inszeniert habe. Ich kann gar nicht mehr sagen, Kaufmann von Venedig, viel Lärm um nichts, dreimal Leonce und Lena, nochmal viel Lärm um nichts, Lago, das hatten wir schon vorher, Dario Fo, offene Zweierbeziehung, Diener zweier Herren, also es waren etliche Stücke, die wir da am Fließband produziert haben, Antigone, das ist von Sophokles, glaube ich, und so weiter und so fort.
Wenn du Stücke mehrfach inszeniert hast, waren diese Inszenierungen dann auch unterschiedlich, nehme ich an. Sehr unterschiedlich, war das bewusst sehr unterschiedlich angelegt?
Ja, bei viel Lärm um nichts war es einmal fast identisch, weil wir die Inszenierung reproduzieren mussten, aufgrund einiger Wechsel im Ensemble. Aber es war in der Regel immer so, dass ich neu inszeniert habe.
Und hast du dann teilweise bewusst gesagt, okay, letztes Mal habe ich es so gemacht, jetzt mache ich das komplette Gegenteil, jetzt was ganz anderes?
Ich habe dadurch, dass ich die Stücke immer besser kannte und die Texte auch immer besser beherrschte, neue Facetten entdeckt und versucht, diese neuen Facetten an den Stücken auszuarbeiten. Und ich bin dabei auch mutiger geworden, natürlich auch aufgrund der Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe. Also meine Arbeit als Solist wirkte auch immer wieder hinein in meine Arbeit als Regisseur.
Ich fand eine Geschichte sehr, sehr spannend, die du mal erzählt hast, wo du die Bekenntnisse eines heimlichen
Genau,
Nudisten
von Glenn Campbell.
spielst. Genau. Und dann auch dieses 360-Grad-Erlebnis, also das Theater beginnt und endet nicht auf der Bühne, sondern geht auch weiter in den Zuschauerraum hinein, in die Kasse oder an die Kasse. Und in deinem Falle hast du dann irgendwann das Publikum in eine Kneipe mitgenommen.
Genau, und da entstand die Idee eigentlich nicht bei mir, sondern bei einem Regisseur, der eine Vorstellung von mir in Berlin-Köpenick besucht hatte, in der alten Möbelfabrik. Ziemlich am Anfang, so nach der Wende, kamen eben auch sehr viele Theaterleute in meine Vorstellung, weil ich mir mittlerweile den Ruf erarbeitet hatte, ja, ein guter Theatermacher zu sein. Übrigens, Theatermacher von Thomas Bernhard habe ich auch gespielt, war auch ein sehr initiales Stück für mich. Erzähle ich aber später. Und dieser Regisseur sagte mir, sag mal, warum grenzt du dich eigentlich immer ab zwischen dem, was du wirklich bist und dem, was du sein willst? Kannst du das nicht mischen? Und ich dachte so, warum habe ich eigentlich selber nie dran gedacht, das zu tun? Es gibt doch gar keine Regel, dass ich das nicht darf. Ich muss doch nicht eine Rolle immer markieren als Rolle, sondern ich kann mir doch vorbehalten, zu entscheiden, wann ich Rolle bin und wann ich ich bin. Und das war ein ganz wichtiger Punkt in der Auffassung meiner eigenen Arbeit, dass ich nämlich gesagt habe, dieser Raum, in dem wir sitzen, ist unser gemeinsamer Raum. Es gibt keine Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum, sondern wir alle sind in diesem Raum, der sich Theater nennt. Und das Stück von Ken Campbell, Bekenntnisse eines heimlichen Nudisten, setzt das sogar voraus. Also in der Urfassung mit Rufus Beck bei der Uraufführung ist die Regieanweisung, Rufus Beck soll Privates mit Geschriebenem und Fiktivem mischen. Und das tut er auch. Er erzählt eine Geschichte, bei der man nie weiß, ist das, was er jetzt erzählt, eigentlich wahr oder nicht. Und es geht letztendlich jetzt mal runtergebrochen um Wahnsinn. Und der Wahnsinn wird spürbar für das Publikum tatsächlich dadurch, dass sie nicht mehr wissen, ob sie wahnsinnig sind oder ob ich es bin. Und es kulminiert an dem Punkt, an dem ich sage, wissen Sie was? Ich lade Sie jetzt alle auf ein Bier ein. Wir gehen jetzt drüben in die Kneipe und da lade ich Sie auf ein Bier ein. Und das Publikum denkt, das ging natürlich nur bei Vorstellungen bei 50 Zuschauern. Und das Publikum denkt, hä, Moment, das ist doch jetzt nicht wahr. Und ist so irritiert, dass es selbst in so einem Zwischenraum hängen bleibt, aus Fiktion und Realität. Und dann gehen wir wirklich rüber, stehen in der Kneipe und alle Leute, die in der Kneipe sind, denken, dass das Publikum verrückt ist. Und es ist so ein tolles Erlebnis gewesen. War leider ein Stück, was ich viel zu selten gespielt habe, aber für mich eines der wichtigsten Stücke, die ich gespielt habe.
Wir wollten jetzt aber, ich wollte eigentlich noch zu diesen Engagements kommen, die du dann hattest. Also du hast ja gesagt, du hast mit deinem Ensemble, was du hattest, weiterhin inszeniert. Du meintest auch, ihr hattet dann praktisch, ihr wart dann auch stationär, ne? Ihr seid nicht nur rumgetourt, sondern hattet auch so eure festen Orte. Und dann bist du irgendwann halt so an klassische, ich glaube auch Staatstheater gekommen. Wie war das und was war das für eine Arbeit und wie war das auch anders im Vergleich zu diesem freien Inszenieren und freien Spielen?
Also ich hatte, ich weiß nicht, wann es war, nach der Wiedervereinigung 94, 95, also es war noch vor der Mein Kampf-Lesung. Oder war es schon währenddessen? Nee, es war davor eine Trilogie inszeniert. Und zwar Schuldig 1, 2 und 3, in der es um die Gegenüberstellung historischer Gerichtsprozesse ging. Und im ersten Teil ging es um die Gegenüberstellung des Volksgerichtshofs Roland Freisler zu Stammheim, also den Prozess um Baader-Meinhof. Im zweiten Teil ging es um Göring und die Nürnberger Prozesse in Gegenüberstellung zu, ich glaube, da ging es ausschließlich um die Nürnberger Prozesse. Und im dritten Teil ging es um die Frage danach, was ein politischer Prozess ist, anhand des Politbüroprozesses um Egon Krenz. Und diese drei Teile habe ich inszeniert und wir haben sie gespielt, zunächst in unserem eigenen Theater und sind damit auf Tour gegangen. Und unter anderem haben wir in Weimar gespielt. Das war schon eine Phase, in der auch meine Arbeit größere Aufmerksamkeit erregt hat. Die Texte zum Beispiel mit dem Politbüro-Prozess habe ich mit Egon Krenz selbst auch besprochen. Also auch da wieder habe ich angerufen. Ich hatte von einem Mitglied der Linkspartei die Nummer von Egon Krenz bekommen und hatte die seltene Gelegenheit, mit dem letzten Staatsratsvorsitzenden der DDR darüber zu sprechen, wie er diesen Prozess beurteilt und die Frage danach eben zu stellen, ob das ein politischer Prozess ist. Also es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, denn einen Prozess zu führen auf Grundlage eines Gesetzes gegen ein Land und dessen Gesetze, das nicht mehr existiert, ist ein heikles Ding. Und tatsächlich war auch die Argumentation der Verteidiger von Egon Krenz, dass es hier um einen Prozess, einen politischen Prozess symbolhafter Wirkung ging, bei der eigentlich nicht verhandelt werden sollte, ob Egon Krenz und die Staatsführung der DDR nach den Gesetzen der DDR richtig gehandelt hat und legal, sondern bei der öffentlich eigentlich klar gemacht werden sollte, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, die man für verantwortlich für das Unrecht in der DDR hielt. Also ein wirklich politischer Prozess. Und das haben wir aufgearbeitet, wie ich finde, sehr spannend und sind damit aufgetreten. Zunächst in Dresden, also fast ausschließlich auch in ostdeutschen Städten, wo großes Interesse dran bestand, auch aufgrund der Aufarbeitung eben dieses DDR-Prozesses. Und unter anderem in Weimar, im ACC-Kulturzentrum, was heute eine sehr renommierte Galerie ist. Damals wurde sie von jungen Leuten gegründet. Frank Motz war einer der Betreiber und Frank Motz war ein wahnsinnig umtriebiger und rühriger junger Mann, der in diesem ehemaligen Gebäude, in dem Goethe, glaube ich, sogar gewohnt hat, in Weimar gegenüber des Schlosses von Weimar und der Bibliothek, eine kleine Galerie betrieb. Und diese Galerie war sehr engagiert, es war Nachwendezeit, ziemlich viel war noch in Ruinen und wirkte zerstört, aber diese Leute waren aufgeschlossen und die waren neugierig und die waren wild und die waren voller Engagement. Und die bestellten mich nach Weimar und dort trat ich auf mit meinem Ensemble und später auch mit vielen anderen Stücken. Und da kam jemand und der saß im Publikum, das war Peter Rauch. Und Peter Rauch ist Schauspieler, der war damals in Weimar am Nationaltheater und wurde dann engagiert ein paar Jahre später in Bochum unter Leander Hausmann und erinnerte sich an mich, weil ich war regelmäßig in Weimar und der schätzte meine Arbeit sehr und schlug mich vor, in Bochum, um bei Christina Paulhofer, einem aufstrebenden Regietalent, damals waren die Frauen im Theater sehr begehrt, mitzuspielen bei einem Stück von Botho Strauß, nämlich Groß und Klein. Und das war für mich natürlich der Anfang einer neuen Epoche, in der ich zum ersten Mal in einem Schauspielhaus, dazu noch in einem sehr guten, renommierten Schauspielhaus, Teil eines Ensembles sein konnte, mit vielen Schauspielern, Margit Carstensen, Tana Shanzara, Alexander Scheer, Lukas Gregorowitsch, die heute Koryphäen oder mindestens Stars sind, Seite an Seite auf der Bühne zu stehen und eben in einem regulären Haus als Schauspieler zu reüssieren.
Du hast aber auch gesagt, dass das ein sehr extremes Umfeld sein konnte.
Das war eine Zeit, diese Zeit von Leander Hausmann am Schauspiel aus Bochum war ja eine wilde Zeit. Da waren ja alle möglichen Leute, da ging Bruno Ganz ein und aus, da war Werner Schröter, den traf ich auf dem Klo, wie er mit heruntergelassener Hose und den Händen verschränkt hinterm Kopf pinkelte und irgendeine Arie der Callas sang, Annika Kuhl kotzend auf dem Klo, jeden Abend irgendeine Party, Drogen, Exzesse, Prügeleien, das war das wildeste Theater, was man sich vorstellen konnte. Und auch Schlingensief war da und auch Kruse hat da inszeniert. Also da waren die Koryphäen des deutschsprachigen Theaters versammelt und die tobten sich allesamt aus. Und es war für mich der Ort, an dem ich sein musste. Das war the place to be.
Aber das Spannende ist ja nicht nur, dass sie sich austobten, sondern sie gingen Minuten danach auf die Bühne und spielten wie die Eins.
Zum Teil sturzbesoffen, zum Teil nach einer durchzechten Nacht. Ich war da ja auch nicht wichtig. Ich war da ja einer von vielen kleinen, unwichtigen Darstellern. Ich habe mich dann hochgearbeitet. Also ich am Anfang, das merkte man immer so an der Umkleidehierarchie, war ich in der vierten Etage und das ist in Bochum da parkt man so die Kleindarsteller und die mal einen Satz sagen dürften. Ich hatte aber eine Szene, also ich hatte eine komplette Szene in diesem Stück und war normaler, regulärer, sprechender Schauspieler. Also hatte ich auch das Recht eigentlich auf eine Garderobe. Und ich habe mich dann, es gab einen Zeitpunkt, wo ich im Ansehen dieser Leute gestiegen bin. Vorher haben die mich nämlich kategorisch ignoriert und es war zum Teil auch wirklich demütigend. Also Schauspieler können unglaublich herablassend sein und arrogant und können einem das Gefühl geben, dass man nichts wert ist. Und so saßen wir immer in der Kantine und ich war immer das fünfte Rad am Wagen. Und wenn ich irgendwie ganz unbeholfen versucht habe, mich an Gesprächen zu beteiligen, guckten die weg oder standen auf und gingen einfach weg oder lachten nicht und fanden das alles ganz schrecklich und anbiedernd. Und erst als ich eine Kritik über meine Kampflesung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf der Titelseite des Feuilletons hatte und diese Kritik in dem Ordner erschienen ist, der dort in der Kantine auslag und den alle immer vor Beginn der Proben und der Aufführung gelesen haben, schwante denen, dass mit mir doch irgendetwas sein könnte, was Respekt verdient. Ja? Und ab diesem Zeitpunkt war ich auf Augenhöhe. Und so stieg ich dann von der vierten Etage in die dritte, zweite und war am Ende zusammen mit Edzard Hausmann, dem Vater von Leander Hausmann, und Peter Rauch im Erdgeschoss in der Star-Umkleide und hatte es nur 5 Meter weit bis zu meinem Auftritt.
Und in dieser Umkleide warst du ja jetzt auch bei deiner letzten Tour
wieder. Das war ganz bewegend, ja. Die Bochumer Zeit war für mich ganz bewegend. Ich war, wie gesagt, nicht festes Ensemblemitglied, sondern Gast, was ich aber bis zum heutigen Tage immer gerne geblieben bin. Ich würde nie an ein Schauspielhaus gehen als Fester. Es ist eine Qual. Also wenn du dir das mal vorstellst, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, da werden Leute engagiert für Minimalgagen, 1.800 Euro netto. Die müssen bei jedem Stück, für das sie besetzt werden, mitspielen. Und dann spielen die zum Teil wirklich den letzten Scheiß und die spielen abends, gehen morgens zur Probe, spielen am nächsten Abend wieder en suite, zum Teil 5, 6, 7 Tage hintereinander und dann haben sie mal einen Tag frei und können das ganze Geld, das sie verdienen, gar nicht ausgeben. Also das wollte ich nie machen. Ich wollte immer nur Gast sein und deswegen war ich auch immer nur Gast. Erst in Bochum, da waren es 2 Jahre über die Jahrtausendwende, 1999 auf 2000. Dann bin ich nach Bremen gekommen, dann durch eine ganz seltsame Fügung nach Mailand, aber ich glaube, das erzählen wir im nächsten Teil.
Das erzählen wir im nächsten Teil, aber eine Sache finde ich noch spannend, um auch nur in den nächsten Teil überzuleiten. Also erstmal ist das ja, was du gerade eben erzählt hast, das ist wie so eine Jugendklicke, ne? Mhm. Wo du eine Clique, in die man rein will und man muss eine Mutprobe bestehen, um da reinzukommen. Mhm. Und die Mutprobe war bei dir eben diese Feuilleton-Kritik über die Mein Kampf-Lesung. Ja. Das ist ja jetzt auch die Frage. Die Folklore besagt ja,
du spielst. Es war nicht nur das, entschuldige, ich muss es ergänzen. Es war auch noch ein Aufstand gegen Leander Hausmann.
Ah, das besprechen wir auch noch. Mhm. Aber erstmal so, um schon mal zu diesem Teil so langsam überzuleiten, so, die Folklore sagt, irgendwann, du hast einen Auftritt und nach diesem Auftritt kommt jemand zu dir und sagt zu dir, ich habe eine Idee. Spiel doch mal Hitler.
Das war vorher, ja. Das war 96. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. 96, ich war, als ich in Bochum war, schon bekannt. Also ich war da schon in Medien. Mein Kampf geisterte durch alle Gazetten, Interview im Spiegel, Dreisat Kulturzeit, ZDF. Also da kannte man mich schon. Und ich war kein Nobody, als ich nach Bochum kam. Eher im Gegenteil. Lukas Gregorowitsch kam gerade von der Westfälischen Schauspielschule, war ein Nobody. Alexander Scheer hatte gerade Sonnenallee zu Ende gedreht und es sollte erst noch ein Jahr lang dauern, bis der Film veröffentlicht wurde. Er war also wirklich auch war ja Autodidakt und war Anfänger. Also er fing da an. Und ich war da schon relativ weit zu dem Zeitpunkt.
Aber diese Erzählung stimmt. Du hast einen Auftritt, war das eines deiner Solo? In Schweinfurt. Mit einem Solostück oder mit deinem Ensemble?
Mit einem Solostück.
Welches?
Ich glaube Großstadtneurose von Woody Allen.
Und danach kommt jemand zu dir. Wer war das? Wer kam da?
Das war irgendeiner, der Mitglied in diesem Kulturverein war. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Der sagt, es gibt hier eine Aufzeichnung der Lesung von Helmut Qualtinger aus Mein Kampf. Und wenn du Lust hast, ich kann dir das mal zuschicken. Hör dir das mal an. Das wäre doch eine Idee für dich. Und tatsächlich ein paar Wochen später kam das Paket mit den Kassetten. Damals waren es noch Kassetten. Und ich habe das eingelegt und gehört und dachte so, wow, wie geil ist das denn?
Hast du lange gezögert, als er dir gesagt hat, ich hätte das hier, sondern du hast direkt gesagt, ja, komm, gib her.
Ich habe gesagt, schick's mir einfach. Das war, erstmal war ich ja ganz unbedarft und Helmut Qualtinger kannte ich ja von anderen Lesungen. Also wir haben als Jugendliche Fifi Mutzenbacher gehört. Das war so eine Parodie auf so Groschenheftchen. Und Helmut Qualtinger war einfach ein Star für uns. Und dann Helmut Qualtinger liest Mein Kampf, war nochmal eine Steigerung, weil Hitler war ja auch ein Star für uns. Und die beiden dann in einem Topf. Das war schon ein Ereignis und das wollte ich unbedingt hören. Und als ich es dann gehört habe, war mir klar, das ist mein Ding, das mache ich.
Ja. Und darüber sprechen wir dann nächstes
Mal. Im nächsten Teil werden wir uns mit Hitler beschäftigen.
Jawohl.